Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man Bio-Lebensmittel immer am EU-Biologo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
Grüß euch und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, wo es wieder heißt Let's Talk About Bio. Dieses Mal sind wir wieder in Wien und mit mir im Studio habe ich wieder zwei wunderbare Gäste. Und zwar die Christina Schmidt, Leiterin der Abteilung Küche der Klinik Kitzing und Koordinatorin für nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln im Wiener Gesundheitsverbund. Hallo Christina.
Hallo.
Und den Matthias Gorfer, ehemaliger Küchenleiter des Sozialzentrums Jenbach und jetzt Biobotschafter in Gastronomie und Großküchen. Grüß dich.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ja, wie immer verraten die Vorstellungen unserer Gäste schon ein bisschen, in welche Richtung das der Podcast gehen soll. Und dieses Mal geht es um Küchen, genauer gesagt um Großküchen. Das ist ein bestimmtes Segment eigentlich der Außerhausverpflegung, nämlich die Gemeinschaftsverpflegung. Und liebe Christina, jetzt würde ich dich mal fragen, du bist schon ganz lang in der Gemeinschaftsverpflegung tätig, in der Klinik Kitzing. Was können Sie unsere Hörerinnen und Hörer unter dem Begriff eigentlich Gemeinschaftsverpflegung vorstellen? Was beinhaltet das alles?
Also in meinem Fall in der Klinik Kitzing haben wir rund 1000 Betten und rund 500 Mitarbeiterverpflegung. Wir versorgen 365 Tage, 24 Stunden mit Frühstück, Zwischenmahlzeiten, Mittagessen und Abendessen. Und das bedeutet auch, dass wir in einem Krankenhaus natürlich auch verschiedene medizinische Indikationen haben. Wir haben Sonderkostformen, wir haben spezielle Wünsche von den Patienten, wir haben die Allergene, die wir beachten müssen. Und da ist es halt wichtig, dass die Qualität vom Essen auch stimmt und da gehört halt Bio schon auch dazu.
Okay,
also und das leben wir auch ein bisschen, sage ich mal.
Okay, ja schön. Also das heißt, ihr versorgt Menschen vom Frühstück bis zum Abendessen.
Genau.
Und es geht einfach auch bei der Gemeinschaftsverpflegung darum, dass man wirklich, also es werden unterschiedliche Bereiche damit, also wie Leute versorgt werden, außer Haus, also nicht daheim. Vom Kindergarten, in der Schule und Krankenhaus, im Altenpflegeheim, da seid ihr eben, du bist im Krankenhaus dafür
genau,
zuständig.
Genau, zur Gemeinschaftsverpflegung gehört natürlich mehr als das Krankenhaus. Also so wie du gesagt hast, Kindergarten, Schule, Care Homes, Pensionistenwohnhäuser, Seniorenresidenzen und die haben alle diese Gruppen haben unterschiedliche Ansprüche und ich glaube, das ist ein ganz ein wesentliches Thema auch, was uns auch beschäftigt, weil du kannst nicht für jeden, erstens einmal kannst du nicht jeden zufriedenstellen, so fängt es einmal an, ja, und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und im Krankenhaus ist es nochmal eine Herausforderung, weil natürlich die medizinische Indikation eigentlich im Vordergrund steht.
Ja, genau. Also Kranken- und Pflegeheim, das wird vielleicht eher dann die ansprechen, Matthias. Beziehungsweise, glaube ich, habt ihr auch für Kindergärten gekocht. Wie ist das Kochen dann dort? Du hast ja eigentlich vorher in der Gastronomie gearbeitet, bist dann in die Großküchen gegangen. Ist doch ein großer Unterschied, oder?
Ja, ein riesiger Unterschied. Zum Ersten kann man eigentlich sagen, in einem Seniorenheim oder Altersheim sind die ehrlichsten Gäste. Ja, sie werden da wirklich sagen, wenn das Essen geschmeckt hat oder auch nicht geschmeckt hat. Weil in der Gastronomie hat man das teilweise natürlich nicht. Da kann der Gast sagen, ja, das Essen war gut, wenn der Kellner gefragt hat und dann geht er raus und dann kriegt man vielleicht eine schlechte Bewertung 5 Minuten später irgendwo auf Google. Das passiert im Altersheim nicht. Das separate Kochen im Altersheim und auch für Kinder, ja, das war eigentlich sehr interessant. Ich habe das schon probiert, im Grunde so gleich zu halten wie möglich. durch das, dass wir wirklich reduziert haben an den Fleischgerichten und sehr viel vegetarische Sachen dann auch an den Kindern und an den Pensionisten und Senioren gegeben haben, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Es gibt natürlich Ausnahmen wie, ja, ich sage jetzt einmal, Selchfleisch mit Sauerkraut, das kann man bei Kindern nicht bringen. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben wir es eigentlich wirklich so probiert, dass das ganze, ja, dieses Symposium gut funktioniert mit Küche und Ausliefern, damit das nicht zu viel wird.
Mhm. Aber der Unterschied ist wahrscheinlich auch bei der Gastronomie, die Leute suchen es aus, sie zahlen dafür und haben die breite Auswahl. In der Gemeinschaftsverpflegung sind die Leute nicht immer ganz freiwillig, natürlich im Krankenhaus oder was auch immer. Genau, da ist dann ein großer Unterschied vielleicht da.
Ja, man darf eins nicht vergessen, und zwar bleiben wir bei den Senioren, bei den Menschen, die was dort wohnen. Ja, die, was ins Altersheim kommen, das ist diese Räumlichkeiten, wo sie besitzen, das ist ihr letztes Zuhause. Ja, das ist auch ihre Adresse. Und wie es daheim gewesen ist, sozusagen, hat man ja auch kein Menü gehabt zur Auswahl. Da hat er auch entweder gesagt, die Frau oder der Mama oder wie auch immer, wer gekocht hat, das gibt es morgen oder das gibt es übermorgen oder nächste Woche vielleicht. Das ist klar. Also dieses à la carte, in dem Sinne, das würde man sich vielleicht wünschen, aber das spielt sich nicht. Ja, das ist unmöglich. Hm. Aber was mir wirklich darauf eingegangen sind, ist einfach eine Vielfalt von Gerichten. Ja. Immer eine Abwechslung. Also unsere Gerichte in der Großküche in Jambach, die waren nie gleich. Ja. Es hat kein rollierendes Menü gegeben, dass man sagt, alle Wochen oder alle 3 Wochen, dass das Menü wieder kommt. Das gab es nicht. Also immer komplett frische, saisonale, regionale Gerichte.
Du sprichst, oder ihr beide habt schon was angesprochen, was, glaube ich, die Gemeinschaftsverpflegung ganz besonders macht, und zwar eben, dass man so viele unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen muss, dass man so viele Geschmäcker treffen muss und dass man halt dann, es sind so viele unterschiedliche Sachen, auf die man achten soll. Es soll schmecken natürlich, es soll gesund sein, dass man wieder gesund wird oder gesund bleibt. Man hat irgendwie in der Schule oder im Kindergarten natürlich auch einen Bildungsauftrag, dass man sagt, okay, Kinder sollen lernen, was gutes Essen ist und was gesundes Essen ist und wie das schmeckt. Das macht schon sehr schwierig eigentlich, Christina, das hast du schon versucht anzudeuten. Wie genau, funktioniert ja. Das in so einem Krankenhaus, in so einem großen Krankenhaus, wie ist es du hast daheim?
Ja, du hast es gerade gesagt, es kommt ja auch noch dazu, dass wir auch im Krankenhaus eine Vorbildwirkung haben. Das ist ja diese Herausforderung, die Patientinnen und Patienten vielleicht auch auf einen, sage ich mal, anderen Pfad der Ernährung zu bringen. Also das ist ja relativ einfach, ist eine traurige Geschichte, aber es ist relativ einfach, wenn du onkologische Patienten hast, die sehr auf die Ernährung bedacht sind und sich viele, viele Gedanken darüber machen, wie sie sich besser ernähren können, um sozusagen ihre Erkrankung nicht noch zu fördern. Aber wenn du einen Herzpatienten hast, dem ist das völlig egal. Der sagt, operiert's mich, gebt's mir Pille und dann geht es schon wieder. Der hat dieses Umdenken nicht. Mhm. Und trotzdem musst du aber versuchen, alle irgendwie zu diesem Umdenken zu bewegen. Also das ist ja die große Herausforderung, gerade wenn du als Vorbild dienen möchtest, möchtest du ja die Leute zum Nachdenken anregen. Mhm. Und das geht natürlich nicht immer gut, aber ich glaube schon, wenn Patientinnen und Patienten dann wieder nach Hause gehen, dass ein paar davon auf jeden Fall drüber nachdenken. Vor allem diejenigen, die wirklich die Erkrankung aufgrund einer Fehlernährung haben. Diabetiker, das sind die klassischen, also dieser ganze Bereich der Stoffwechselerkrankung. Rheumatismus ist ein Thema, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn da jemand drüber nachdenken muss, dann kann er zumindest sagen, okay, das habe ich im Krankenhaus gekriegt. Da halte ich mich ein bisschen dran. Ja? Und das sollte ja auch, das sollte sich ja auch fortsetzen in der Zivilgesellschaft mit einer gewissen Ernährungsstrategie von der Stadt Wien. Also das wäre ja auch ein Ziel.
Also du als Küchenleiterin siehst da schon ein bisschen einen Bildungsauftrag eure Patientinnen und Patienten. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir wollen ja alle länger leben. Wir wollen gesund älter werden. Wir wollen generell gesund leben. Und Matthias, du hast mal gesagt, ich war mal bei dir in einem Vortrag und du hast gesagt, ihr habt da spezielle Methoden gehabt oder spezielle, du hast speziell gekocht, damit halt die älteren Personen, aber natürlich auch die Kindergartenkinder, wirklich gesund länger leben. Hast du da irgendwie, wie hast du da in den Rezepten drauf geachtet, dass da wirklich gesund bleiben die Leute?
Naja, als erstens einmal habe ich mich eigentlich immer an die Ernährungspyramide gerichtet. Also wenig Fleisch, viel mehr Gemüse, das macht ganz viel aus. Insbesondere beim Fleisch hat man es dann wirklich gemerkt, nach einiger Zeit, dass wir im Altersheim keine Gichtanfälle mehr gehabt haben, weil wir eigentlich diese Fleischsuppen komplett weggelassen haben. Unsere Fleischsuppen, also Fleischsuppe ist ganz normal, hat ganz viel Purin und da hat man wirklich gemerkt, nach einigen Jahren, und dann hat man mal nachgefragt, du, wann war denn der letzte Gichtanfall? Und das hat sich kein Pfleger mehr erinnern können. Ja? Und nur mit so einer simplen Sachen kann man ganz, ganz viel bewirken.
Mhm. Ja? Also der Koch ist auch ein Mediziner eigentlich dann, oder?
Der Koch ist der Mediziner schlechthin. Also ich glaube, dieser Spruch, dein Lebensmittel soll dein Heilmittel sein, ist einige tausend Jahre alt. Der Hippokrates, denke ich, glaube ich, war das. Ja. Wenn man da mal kurz nachrecherchiert, dann ist der Herr 90 Jahre alt geworden, vor über 2.500 Jahren. Da kann man sich schon mal Gedanken machen, was das nicht ausmachen könnte, wenn man sich wirklich von Stunde Null, ab der Geburt sozusagen, oder danach, wenn man sich wirklich, wenn sich das die Mama oder die Elternteile von vornherein gesund ernähren, dann haben wir sicher viel weniger Probleme in Jugend oder älteren Jahren, ja, mit sich selber auf alle Fälle. Ja. Gesunde Ernährung gehört dazu. Mhm. Nur wird es ja irgendwie nicht ganz noch so wahrgenommen, wie es sein sollte.
Es gibt schon gefühlsmäßig schon starke Trends hin zu einer gesünderen Ernährung, zu einem, also wirklich dass man auf Lebensmittel, wo die herkommen, wie die produziert wurden, hergestellt wurden, in welcher Landwirtschaft die produziert wurden, gibt es, glaube ich, schon Leute, die schon sehr drauf schauen, aber natürlich ist das nicht für alle das Wichtigste.
Auf alle Fälle. Also dieses nachhaltige, bewusste, gesunde Essen und Leben hat sich jetzt gerade wirklich in den letzten paar Jahren eigentlich, hat es gerade nochmal einen Booster gegeben sozusagen. Und ich denke, da ist jetzt noch ganz viel Luft nach oben und ich bin ganz positiv gestimmt, dass das auch so wird, ja, hundertprozentig. Mit ganz viel Aufklärung, auch wieder vielleicht die Bildung in dem Sinne, ich sage immer, diese Ernährung in Schulen, die gehört wirklich eigentlich fokussiert. Ja, das ist wirklich so eine, ja, als Koch hat man Ernährungslehre, ja, irgendwann einmal mit 15 oder 16. Und im Grunde diese Ernährungslehre sollte eigentlich schon vom Kindergarten anfangen. Beim Kindergarten passiert eh ein bisschen was, aber dann in der Volksschule und in der Hauptschule, wo es eigentlich ganz wichtig ist, wird nicht viel gemacht. Plus natürlich nur Bewegung. Also ich glaube, die Turnstunden werden immer weniger. Das gehört auch noch dazu.
Ja, also das ist auf jeden Fall die gesunde Ernährung und vor allem, Matthias, was du gesagt hast bezüglich Bio-Lebensmittel, dass der Einsatz von Bio-Lebensmittel die auch ganz wichtig ist. Und deswegen habe ich ehrlicherweise euch beide auch heute eingeladen, weil ihr seid ja beide in dem Bereich Koryphäen, habt ihr da schon ganz viel gemacht. Ihr setzt viel Bio-Lebensmittel ein in euren Betrieben. Christina, die Stadt Wien ist da auch ein ziemlicher Vorreiter immer schon gewesen, mit einem hohen Bioanteil. Vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen. Seit wann ist das eigentlich so?
Also der Gemeinderatsbeschluss mit 30% Bio ist aus dem Jahr 1999, schon ein bisschen älter. Und es gab ja immer wieder Bestrebungen, auch diese 30% anzuheben. Es ist leider nicht so gelungen, wie man sich das gedacht hat, aber die städtischen Organisationen von den Kindergärten über unsere Kliniken bis hin zum Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser haben immer wieder geschaut im Laufe der Jahre, ob sie sozusagen diese 30%, ob sie da drüber kommen und die anheben können. Und das gelingt ganz gut. Also ich bin eigentlich eine große Verfechterin dieser Freiwilligkeit. Ja, das ein bisschen offen zu lassen und sozusagen nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, du musst jetzt 50% erreichen, sondern doch die Kreativität in den produzierenden Küchen auch ein bisschen fließen zu lassen. Und ich glaube, also aus meinem Verständnis und aus meiner Organisation heraus weiß ich das auch, dass das bestimmt zwar ein steiniger Weg ist, aber der bessere. Und wer mich kennt, kennt das, was ich normalerweise zur Nachhaltigkeit immer sage, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das dauert einfach länger, ja. Du kannst nicht von einem Jahr zum anderen erwarten, dass plötzlich 10% mehr sind. Überhaupt in so einem, sage ich mal, doch in so einer großen Organisation wie der Wiener Gesundheitsverbund, wo sich alles sehr langsam bewegt. Also du musst ja auch die Leute darauf hinführen und so wie der Matthias das auch gesagt hat oder vielleicht noch sagen wird, dass man sie ja auch schulen muss, was sie da tun sollen und wie sie das umstellen sollen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und da gehört dieses Feuer dazu. Und wenn du aber jemanden dazu zwingst, dann überlegt er sich ja das vielleicht nicht so nachhaltig, sondern sagt, okay, wenn die von mir wollen, dass ich das so mache, dann mache ich das halt so. Aber wenn du dir überlegen kannst, ich weiß jetzt nicht, stelle ich jetzt zuerst die Nudeln um auf Bio oder vielleicht doch zuerst den Reis, dann ist es ein gewisses, wie tun wir, wo haben wir mehr davon, dann wird da vielleicht kalkuliert anhand der Prozentpunkte, wo kriege ich mehr raus oder ja, ganz egal. Es ist ja auch völlig egal, wie es jemand macht, wenn es den gewünschten Effekt bringt. Und ich glaube, dieser Weg soll auch irgendwie so weitergehen. Er könnte natürlich, es könnte ein bisschen schneller vonstatten gehen.
Also aber jedes Bioprodukt ist im Grunde ein Plus.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Ja, ich finde das ein spannender Ansatz. Es gibt ja den Aktionsplan nachhaltige Beschaffung und da sind die Lebensmittel auch natürlich ein Thema, dass Bundeseinrichtungen auch 25% Bio einsetzen müssen, bis 2030 sogar 55%. Es gibt da ganz viele Bundesländer, eben Wien, aber auch andere Bundesländer im Burgenland und so, wo es Bioanteile gibt. In Tirol, Matthias, war das bei dir, glaube ich, wie du angefangen hast, noch nicht so stark verankert, aber bei dir war es wirklich der Wille, du wolltest das machen, dass du mehr Bio einsetzt in deiner Küche?
Ja, die biologischen Lebensmittel verfolgen mich, das ist jetzt gut gesagt im Grunde, aber schon ewig lang. Und in Tirol wird das leider angeraten, jetzt in dem Sinne vom Land, ne, dass man biologische Lebensmittel kaufen sollte. So geht es dazu noch. Bei mir war das wirklich so, ich habe angefangen 2016 mit der Umstellung von konventionellem Fleisch auf biologischem Fleisch und das sind zu 100%. Habe dann wirklich sofort auch diese Ernährungspyramide verwendet, gesagt, passt, es gibt nur ganz wenig Fleisch die Woche. Es war überhaupt keine Problematik bei den Bewohnern. ganz und gar nicht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann Bio Austria an die Seite geholt, die was mich da ja wirklich gut unterstützt haben, auch mit Managementgespräche, weil du darfst dir das dann alles erklären, warum etwas vielleicht teurer wird. Diese 30% haben wir dann in kürzester Zeit erreicht gehabt, weil ich einfach gemerkt habe beim Einkauf, es kostet um nichts mehr. Ja? Wenn man richtig einkauft, regional, saisonal, dann sind die 30% im Grunde, ja, die kosten nicht mehr. Ab 30% wird es dann ein bisschen interessanter. Nur, wie soll ich sagen, für mich war einfach wichtig, ich habe für Kinder gekocht. Und wenn ich dann irgendwann einmal älter bin und dann vielleicht in Pension gehe, dann kann ich wirklich sagen, ich habe für die Kinder gesund gekocht. Weil ich denke schon, dass wir in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten drauf kommen werden, dass diese Ernährung, was mir ab den 50er, 60er, 70er Jahren serviert haben, nicht vernünftig für unsere Gesundheit war. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja.
Genau.
Und dann habe ich dann irgendwann einmal ein gutes Gefühl, ein Grinsen hinter dem Kopf und sagen, ich habe nicht mitgespielt.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Es gibt ja ganz viele Initiativen und natürlich musst du bei den Kindern anfangen. Mhm. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst nicht bei den Senioren anfangen. Ja, du musst wirklich bei den Kindern anfangen. Und da gibt es ganz viele Initiativen, aber die sind natürlich auch in den Einzelnen, überhaupt wenn es ein EU-Projekt ist, in den Ländern einfach unterschiedlich. Auch weil die Ernährung in den diversen Ländern unterschiedlich ist. Das muss man ja dazu sagen. Ja,
ja, es, leider Gottes dreht sich immer wieder ums Geld.
Auch.
Ja, ja. Da möchte ich dir gleich einhaken, weil Matthias, du hast schon mal die Kosten gesagt. Natürlich, also sind Kosten in der Gemeinschaftsverpflegung ein ganz großes Thema. Es sind riesige Mengen an Lebensmitteln und natürlich auch an Personal, die diese Lebensmittel verkochen, gebraucht. Und es muss natürlich auch finanziert werden. Matthias, du hast gesagt, 30% sind grundsätzlich nicht wirklich mit Mehrkosten verbunden. Christina, was sagst du? Wie geht es, dass man wirklich einen höheren Einsatz von Bio-Lebensmitteln hat, ohne vielleicht mehr Kosten zu haben? Oder darf Essen einfach auch mehr kosten?
Es sollte mehr kosten dürfen, sagen wir es einmal so. So wie es in unserer Organisation ist, hast du ein Jahresbudget und aus dem musst du die Produktion bestreiten. So, jetzt sind aber nicht mehr die 90er oder die 2000er Jahre. Wir haben ja keine Finanzkrise mehr. Die Bauern, die Produzenten, die Firmen haben sich auf Bio eingestellt. Die Verfügbarkeit ist da und deshalb ist auch das Preisniveau mittlerweile ein anderes. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an unseren früheren Leiter der Umweltschutzabteilung, den Herrn Professor Klaus Bruckner, der immer gesagt hat, Bio darf 30% mehr kosten als das Konventionelle. Wenn wir uns heute aber zum Beispiel die Milch, die Eier, die Nudeln, das Mehl anschauen, dann stimmt das nicht mehr, weil sich das angeglichen hat. Mittlerweile kostet die konventionelle Landwirtschaft ganz schön viel Geld, sage ich mal. Also billig produzieren ist im konventionellen Landbau auch nicht mehr möglich. Und da kommt dann wirklich der Biolandbau ins Spiel. Und man sieht dann, dass das wirklich nicht mehr den Unterschied macht. Was in unserer Organisation ein großes Thema war und wo wir auch weitergekommen sind, war, dass wir zentrale Ausschreibungen in Bio gemacht haben. Wir haben gar nicht mehr gesagt, okay, bietet uns die Nudeln in Bio und konventionell an und dann kann so quasi die produzierende Küche entscheiden, was sie nehmen, sondern wir haben einfach nur mehr Bio uns anbieten lassen. Und da schaut das Preisniveau dann auch wieder anders aus. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Kalkulation.
Also aktuelle Zahlen von der AMA Marketing zur Teuerung, weil natürlich die Teuerung überall ein Thema ist und besonders eben bei Lebensmitteln, sagt, dass Bio-Lebensmittel 7% teurer waren, sind aber konventionelle 11%. Wir haben das schon mal in einer Folge behandelt, warum das jetzt teurer worden ist, eben durch Unterschiede mit Pestiziden und Düngemitteln, die sehr energieintensiv sind etc. Matthias, wie kann man, wenn wirklich Lebensmittel teurer sind, vielleicht Bio-Lebensmittel teurer sind, wie kann man da was machen in der Küche, damit man da vielleicht das ausgleicht? Was hättest du, was würdest du jemandem raten, wenn er sagt, okay, wie Bio einsetzen?
Regional an Biobauern suchen, der was Milchprodukte verkauft. Eier, Getreide, Metzger vielleicht finden, der was biologisch ist. Mit dem mal anfangen. Ja. Das sind die ersten drei Sachen. Und dann hat man schon ganz, ganz, ganz viel dran. Und dann wirklich immer weiter eingraben bis in die Wurzel und wirklich jedes Produkt schauen, wo sie so nah wie möglich. Und trotzdem, ja, dann darf man halt auch über die Regionalität ausschauen. Nicht, dass man sagt, ja, ich kaufe jetzt nur das von Tirol jetzt zum Beispiel, ja, oder nur das von Wien oder Niederösterreich, sondern sagen, okay, jetzt kaufe ich das von Bayern, so wie es in Tirol ist, oder von Südtirol. Wenn es in Bioqualität ist, warum denn nicht? Also das ist ja immer nur regional. Und auch wenn ich jetzt einen Weizen von Niederösterreich oder von Oberösterreich kaufe, das ist ja für mich auch nur regional. Es kommt ja nicht noch von China her oder von Amerika oder sonstiges. Ja. Einfach klein anfangen und ja, da gehört schon das Bewusste und eben auch die Berufung als Koch gehört dazu. Ja. Das ist schon was Wichtiges, dass man wirklich ein Personal oder halt, dass man ein Team hat, wo das Verständnis da ist, ja, dass das eine Wichtigkeit hat. Und Lebensmittel dürfen mehr kosten, meines Erachtens. Bis vor einigen Jahren haben wir ja eigentlich eh ganz viel Geld ausgegeben für Lebensmittel in privaten Haushalten. Und im Grunde nehmen wir eh nicht mehr so viel Geld in die Hand. Ja, jetzt finde ich, ist einfach die Zeit, dass man sagt, ja, das ist wichtig. Ja, das braucht man zum Leben. Und mal auf andere Sachen vielleicht wirklich verzichten.
Mhm. Also Herkunft ist für die ein großes Thema, dass man da mal schaut, dass man beim Bauern einkauft, dass man da quasi... den direkten Weg
direkt
wählt.
Vermarktung. Ja.
Das wird also natürlich vielleicht für größere Küchen wie in Wien zum Teil natürlich ein bisschen schwieriger. Es gibt also größere Wien Bauern.
Ist ein anderes Pflaster. Das ist ein bisschen schwieriger. Okay. Du brauchst meistens einen Zwischenhändler, weil dir ja die Logistik nicht angeboten wird.
Mhm. Was kann man dann in der Küche verändern, dass man sagt, okay, sollte man dann ganze Teile, ganzes Händel oder so verarbeiten? Oder wo kann man dann Kosten einsparen? Du hast schon die Fleischreduktion gesagt, dass genau. Du sagst, okay, weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse. Mhm. Hast du noch irgendwelche Tipps?
Ja, ein spannendes Thema ist from nose to tail. Wirklich, wenn man jetzt sich dieses Bio-Huhn zum Beispiel anschaut und jeder Koch oder jeder, der was mit der Kalkulation zu tun hat in der Großküche und schaut sich den Kilogrammpreis von Hühnerfilets im konventionellen Bereich an und ein Kilogramm Hühnerfilets im biologischen, dann wird er zu sich selber sagen, okay, das spielt sich nicht. Kauft man das Hühnchen aber im Ganzen und zerlegt es dann und verwendet es dann wirklich from nose to tail, wirklich jedes einzelne Teil, dass man bis zu die Karkassen sogar die Soßen draus macht, dann kommt das Hühnchen, das Biohühnchen im Grunde billiger. Das geht. Was man dazu braucht, ist natürlich ein gut funktionierendes Team, das was hinter dieser Thematik steht, wo ich immer gerne zurückgegriffen habe auf Lehrlinge oder auf Lehrling oder so, weil somit kennen die oder lernen diese wieder kennen, wie sowas auch funktioniert, einen Huhn zu zerlegen. Weil oft ist es so, dass Lehrlinge eigentlich gar nichts mehr können. Ja, wenn sie zu mir kommen in die Küche, so als Jungkoch, das sind wirklich schon Graultaten gewesen, wo ich gesehen habe, in Gottes Namen, wo hast du gelernt? Aber sie lernen es nicht mehr. Ja, es wird einfach auf zu viele Convenience-Produkte zurückgegriffen. Und meines Erachtens sind Convenience-Produkte eigentlich teuer. Ja, ist so. Wenn man da eigentlich wieder ein vernünftiges Team hat, das was wirklich berufen ist in ihrem Beruf, dann kann man dann schon ganz viele tolle Sachen zaubern.
Christine, wie tut ihr da eigentlich, wenn ihr neues Personal kriegt? Wie schult ihr die in Richtung Bio? Was ist da eigentlich der Unterschied? Muss man mit Bio-Lebensmitteln Unterschied anders umgehen oder ist das eh
Nein,
von
also,
der Handhabe dasselbe?
Das muss ganz natürlich passieren. Das Bio-Lebensmittel ist einfach da, wird genauso verwendet wie das Konventionelle. Es gibt ganz wenige Dinge, die vielleicht anders sind. Mittlerweile in den 90er, in den 2000er Jahren war das noch so, da war, hat vielleicht der Kleberanteil im Mehl nicht ganz so funktioniert, aber das gibt es auch nicht mehr. Also mittlerweile sind auch wirklich Spezialisten am Werk in den einzelnen Produktionsstätten, sage ich, in einer Mühle. Also der weiß schon, wie man den Bio-Weizen verarbeiten muss. Was ganz wichtig ist, ist, dass wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dass der einfach alle Bereiche der Küche kennenlernt, auch damit man sieht, wo fühlt er sich auch wohl, wo liegen seine Stärken, also von der Mehlspeisküche über die Diät bis zum Bratenblatt sollen bei uns alle Mitarbeiter einmal die Plätze durchmachen. Und das Bio-Lebensmittel, das muss ganz natürlich, also das wird einfach, und bei uns ist es ja so, wir haben einen hohen Anteil an Bio-Lebensmittel, also teilweise haben wir ja ganze Gerichte in Bio-Qualität und das passiert einfach ganz natürlich. Und so soll es auch sein. Also ich bin nicht der Meinung, dass man da ein großes Aufhebens dadurch machen sollte, ja. Was man natürlich schon überlegen muss, ist natürlich in so einer Küche wie bei uns, wie kann ich mir das auch vom Budget her einteilen? Und wir machen es halt anders als jetzt vielleicht in den Bundesländern. Wir schauen halt auf unseren Lebensmittelabfall. Wir reduzieren eventuell auch Portionsgrößen, ohne dass es jemanden auffällt.
Es hat nicht jeder den gleichen Appetit quasi, oder?
Na schau, wenn du jetzt, ich nehme wieder das Beispiel Nudeln her, weil das so einfach zu erklären ist. Nehmen wir mal an, 7 Decker Rohgewicht bei den Nudeln pro Portion und du nimmst jetzt nur 6,5 Decker. Natürlich, für den Patienten im Einzelnen macht es keinen Unterschied. Er sieht es nicht. Aber in der Menge, bei 40, 50, 60 Kilo, macht es dann sehr wohl eine Einsparung. Und so muss man das sehen. Mhm. Ohne dass es, das muss sanft sein, das darf niemanden auffallen oder sozusagen, es darf nicht so sein, dass man das, dass der, die Patientin oder der Patient das Gefühl hat, mir ist da was weggenommen worden. Ja. Das ist wichtig.
Ja, also es sind jetzt zwei spannende Sachen, finde ich, auch angesprochen worden. Einerseits die Portionsgröße. Wie gesagt, das hat nicht, es gibt Einsparungspotenzial, weil vielleicht eh was am Teller übrig bleibt, beziehungsweise auch natürlich in der Verarbeitung, dass man ein ganzes Huhn verarbeitet. Lebensmittelabfälle, glaube ich, sind in der Gemeinschaftsverpflegung natürlich auch ein großes Thema. Es werden große Mengen gekauft, gekocht, verarbeitet und dann natürlich auf die Teller gebracht. Und es kommt dann leider hin und wieder natürlich auch was zurück, vor allem in Krankenhäusern, wo vielleicht wer gerade nach einer OP keinen Appetit hat oder solche Sachen. Wie geht man da am besten damit um? Oder habt ihr zum Beispiel, Matthias, schon dahingehend was gemacht, versucht zu ändern? Weil das ja doch ein großer Kostenfaktor ist, wenn Lebensmittel immer wieder, also nicht nur aus ethischen Sachen, aber Gründen, aber auch aus finanziellen Gründen, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, ist ein großes Thema.
Ja. Lebensmittel wegschmeißen ist teuer und wirklich unökologisch. Bei uns war das Positive, dass wir Schöpfsystem vorhanden gehabt haben. Und natürlich wechseln dann immer wieder mal die Bewohner, aber man weiß dann wirklich ganz genau, wie viele Portionen, dass man an jeweiligen Stockwerk, so wie es bei uns gewesen ist, braucht. Und das tut man einfach so abstimmen. Ich habe dann wirklich ein bisschen ein System entwickelt, dass man genau gewusst hat, okay, so viele Portionen von diesem, so viele Portionen von dem anderen Gericht, weil bei uns halt immer Alternativgerichte geben, wo ich dieses Fleisch eigentlich komplett reduziert habe. Dann hat es ein tägliches Alternativgericht gegeben als Fleisch, ja, weil es gibt einfach Menschen, die was einfach so ein bisschen diese Fleischtiger sind. Also vom Abfall her, da haben wir sehr viel reduziert. Ich habe dann immer am Ende des Jahres unserem Umweltbeauftragten in der Gemeinde gefragt, wie viele Tonnen haben wir Abfall gehabt an der Biodünne. Und es ist immer weniger geworden. Und das ist für mich ein Zeichen gewesen, was wir machen, was richtig. Das ist sehr wichtig. Also das genaue Kochen, eben, wie schon gesagt, wenn man da wirklich ein bisschen gerade weniger, das passt gut. Ja. Und im Altersheim speziell, sie kriegen wirklich von früh bis abends immer Essen serviert, Frühstück, Jausen, Mittagessen, Jausen, Abendessen, vielleicht nur Mitternacht Jausen. Es verhungert keiner.
Das stimmt, ja. Sehe ich genauso. Ja, und natürlich, gerade im Krankenhaus ist es noch einmal eine Herausforderung, weil eben, wie du gesagt hast, die Patienten wirklich oft ganz wenig Appetit haben und da muss man halt dann auch mit anderen, also auf der Station muss man dann mit anderen, das ist ein anderer Zugang, wie man die Patientinnen auch vielleicht zum Essen motiviert, weil das ist auch eines unserer großen Themen bei uns im Haus, ist die Mangelernährung, gerade auf den internen Stationen. Und gerade da kommt dann auch wieder das Bio-Lebensmittel ins Spiel. Je höher die Qualität, desto leichter kannst du die Patientinnen auch zum Essen wieder überreden. Ja? Es fängt beim Frühstückskipferl an, geht über den Milchkaffee bis hin zum Joghurt. Ich glaube, also für mich ist es auch wesentlich, dass die Patientinnen das auch sehen, dass das ein Bio-Lebensmittel ist. Und am leichtesten geht es natürlich mit verpackten Lebensmitteln. Also die Butter, das Joghurt, die Marmelade, das finde ich wichtig. Also, dass die das einfach sehen.
Da ist dann das EU-Bio-Logo drauf, da ist das Herkunftsland oben. Ja. Ja, also ich merke gerade, es ist jetzt immer mehr noch, wir kommen jetzt gerade mal ganz, ganz in die Tiefe rein, aber es ist noch ganz eigentlich nur angerissen worden, das Thema, weil es doch so ein komplexes Thema ist. Es geht um unterschiedliche Ernährungsweisen und dass man sich gesund ernährt. Dann natürlich, was das für die Landwirtschaft bedeutet, wie man einkaufen muss, bis hin zur Lebensmittelverschwendung. Ich hätte eigentlich noch ganz viele Fragen. Aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, es braucht doch eine zweite Podcast-Folge für das. ich wollte euch noch als Schlussfrage fragen, was denkt ihr, was braucht es in Zukunft, dass es auch oder einen größeren Anteil an Bio-Lebensmittel beziehungsweise ein gesundes Lebensmittel und dass die Personen sich gesund ernähren in der Gemeinschaftsverpflegung, wirklich vom Kindergarten bis ins Pflegeheim. Was braucht es dazu in Zukunft, Christina?
Also wenn ich mir was wünschen dürfte für die Zukunft, dann wäre es ganz, ganz, ganz wichtig, den politischen Willen, das politische Commitment, nicht nur jetzt, wenn man es von unten nach oben sieht, im städtischen Bereich, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene, im EU-Bereich. Wir brauchen Ernährungsstrategien, wir müssen wirklich daran arbeiten, dass sich die Ernährung in der Zivilgesellschaft ändert, weil natürlich kommen die Personen in die diversen Gemeinschaftsverpflegungsorganisationen mit einer gewissen Erwartungshaltung und die muss sich auf jeden Fall ändern. Das wäre mein Wunsch, damit wir sozusagen auch schneller vorankommen.
Also Matthias, ganz viel Arbeit dann für dich, oder? Als Bio-Botschafter dann.
Ja.
Was wäre dein Wunsch?
Mein Wunsch wäre, dass Köche, Küchenleiter, Küchenchefs verstehen, dass sie eines der wichtigsten Säulen in solchen Großküchen sind und wirklich eine große Verantwortung haben für die Gesundheit für Kinder und Erwachsene. Einfach dieses Bewusstwerden, das wünsche ich mir eigentlich. Also diese Berufung als Koch, dass man das wirklich versteht, um was es dort geht. Ja, die Ernährung ist das A und O. Das wünsche ich mir.
Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Wünschen darf man sehr viel. Und vielleicht hört es dann jemand, der auch in einer Position ist, die ganz viel verändern kann. Aber ich glaube, ihr verändert es viel, ihr macht es viel tagtäglich, wenn sie in der Küche steht, könnt ihr sehr viel verändern. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr zu mir gekommen seid ins Studio. Vor allem, ja, der Matthias ist ja doch aus Tirol angereist, doch ein bisschen eine weitere Reise. Danke euch nochmal und ja.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Schönen Tag noch.
Danke, danke.
Schönen Tag noch.
Ebenfalls.